Amerika. Dit is het 14e uur. Million seller.
En in dit uurtje tussen 7 en 8 constant, tenminste, ja, bijna constant, Million Sellers.
Million sellers. I want to hope your hand can buy me love, and she loves you.
De film en een live opname, ook uit 1964, in het programma Engelse televisieprogramma Top of the Pops.
Why don't you know the title of your film in Portuguese?
Now rings these night?
Could be. Let's hear the number, shall we?
Right.
Materiaal van de Nederlandse Beatles fanclub.
Dat is inderdaad nog iemand die al van de Nederlandse Beatles fanclub, de jongens die ons ontzettend hebben geholpen om deze dag te maken tot wat die nou bijna is, want we zijn er tegen een uur bij, we hebben nog 6 uur Beatles vergoed. 1964 hebben we dus gehad, ik draaide niet uit, viel fijn, maar we gaan naar het jaar 1965.
I need somebody, not just anybody, you know I need someone.
Thank you.
jaar 1965, Beatles en Hell.
Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten. Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwedijk 153 in Amsterdam.
Op dit moment is het 13 minuutjes over 7 en we zijn bezig aan het 14 uur Beatle muziek maken van Radio Veronica. Op dit moment een enorme knal heb gehoord, dat was gewoon een tik van de fotostel, want er is belangstellingen mensen, iedereen komt foto's maken en zo. We zijn bezig met een wereldrecord. Dit uur van 7 en 8, dan horen we allemaal Million Sellers. Deze uit 1965, 8 days a week. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know.
In the land of suffering, so we say hello to the sun.
Dat is een geweldige kraker in de jaar 1966 van de Beatles, de Yellow Submarine. Dan gaan we nu even luisteren naar een interview en dat werd gemaakt in 1964 ter gelegenheid van de première van Paperback Writers. Dit is een interview van een zaterdagavond in de Saturday Club van de BBC en de interviewer heet Brian Matthews.
Dit is archiefmateriaal van de Nederlandse Beatles fanclub.
Why have you been silent as far as the British scene is concerned for so long?
They got to Libya as well.
Yeah.
You know, that's part of the thing, I suppose. Because, you know, that's why they never hear of Elvis in America. They only ever hear him over here.
Yeah.
Because he's going to live over
we're
there.
We're very quiet, really.
Yeah. You've been very quiet.
Rural characters.
Don't you think it's sort of cut it a bit fine with fans generally? You think they wish you had a little bit more of them?
I don't know. We can see more of them.
You don't perform on radio, television?
Oh, of course we do. We're doing Saturday Club.
Singing for us?
No.
We're talking. No, we're talking.
Not actually working. Oh, no. A bit too late.
No, but we worked just before to make this record, you see, that you're going to play for us.
Ah.
Well. And we spend more time on recording now because we prefer recording.
We've done half an LP in the time we take to do the whole LP and a couple of singles. So we can't do it all. Yeah.
All right.
We like recording.
Can you disclose any secrets about this LP? Have you introduced any new instruments this time?
No, we can't use a sitar because everybody's used it. They were all our songs,
you know. I see, and they all go around this stuff.
Yeah, that's why it's taking so long, isn't it?
When's it going to be finished? We hope.
Well, we hope then.
It should be finished in about 2 or 3 weeks' time, really.
If we don't get it down soon, we'll lose our jobs.
That's very true, but the single is recorded next. Tell us about the A side of it.
Well, that's a little lucky tempo number.
Team side cycle.
It's fast, really. It's fast. It's quite fast, and it's got nice harmonies that sound like the Beach Boys. And there's a guitar that's all playing, trying to sound like Jeff Beck.
Yeah. And then there's...
I'm trying to sound like Massimo. Yeah. And that's roughly it, if you can get all that together.
That's why it takes us so long, though. Good. Anyway, it's called Paperback Writer.
You've already got it
with you? No,
we don't. Obviously, we have to sell this one to get the money to buy it. Paperback Thank you.
Million Seller uit januari 366 op de Peuvelbeek Maart. Voor de mensen die het allemaal bijhouden, zal ik even de Million Sellers van het jaar opnoemen. Dat was dan eerst We Can Work It Out, dan Nowhere Man, Paperback Writer. En tenslotte de Yellow Submarine. We gaan naar het jaar 1967. Het Million Seller uit jaar 1967, Penny Lane. Ja. Ik zei het al, een heleboel mensen van de Beatles Fan Club, een heleboel, 1, 2, 3, 4, 3 zijn er nog. Ja, jullie zijn er drieën. Die lopen hier de hele dag rond en die helpen ons overal mee. Van, jongens weten precies alles. Als ik nou zeg 28 maart 1964, 7 uur zegt 1, toen ging Paul McCartney naar de kapper. En toen ging die ging zijn schoenen halen enzovoort. Maar enfin, ze weten alles. Naast me zit Jan Tijns uit Osaan. Jij had iets te vertellen over Penny Lane.
Ja, ik had dit ook vertellen. Dat oorspronkelijk was dit nummer gepland voor de Sgt. Pepper LP, opgenomen in december 1966. Gelijk met Strawberry Fields Forever en When I'm 64. Maar toen was er een single nodig, dus is deze single uitgenomen. Trouwens, het is een single volgestopt met jouw sentiment. Want zowel Penny Lane als Strawberry Fields Forever gaan over het Liverpool. Penny Lane gaat dus speciaal over een straat in Liverpool.
Ja, ja.
Nummer geschreven door Paul, uitstekend nummer trouwens.
Ja, jij vindt alles gewoon niet
spannend. Nee. Het is een heel oude wens om te zeggen, een Beatle vindt alles goed, want het is absoluut niet waar. Ik kan genoeg nummers opzetten dat ik zeg van, dat vind ik slecht van.
Dat is wel een miljoen zoals die wij nou draaien duren. Vind je dat nou, dat is eigenlijk allemaal wel keigoed.
Dat is wel keigoed, ja.
Helemaal te gek allemaal. Hey, er zijn nog een duizendtal leden van, ik, hè?
Ja, duizendtal leden, ja. En waarschijnlijk sommige mensen zijn die informatie willen hebben over de Beatles fanclub. En dat kan natuurlijk, hè. Gewoon even je pen pakken en schrijven naar het Nederlandse Beatles fanclub, Vaders 74 in Zaandam. Leventjes, Vaders 74 in Zaandam.
Dat is allemaal dikke elkaar. Ja, een briefje toestaan.
Dank je, even een briefje. Dan kunnen ze precies weten wat wij plan zijn en wat we gaan doen.
Geweldig. Hey, we hebben nu een band oprichten van... All You Need Is Love. Daar weet je ook iets van.
Ja, dat is heel gek gegaan, maar erg goed. Het was op 26 juni 1967. Was het programma All World. En dat er elk land een rechtstreeks reportage gehaald. En zo Engeland nam ze deelname met de Beatles en die namen dus de nieuwste single. En het is op deze land te horen.
Oké, we gaan er naar luisteren.
This is Steve Race in the Beatles recording studio in London, where the latest Beatles record is at this moment being built up. Not just a single performance, but a whole montage of performances. There's some friends in to help the atmosphere, it is quite an occasion.
Materiaal van de Nederlandse Beatles fanclub.
Thank you. is al uit het jaar 1967 en ik ben nog een geweldige uitzending is dat. En toen kregen we de flower power en zo en iedereen die zat bloemen in zijn haar en dergelijke. En de Beatles hadden weer een ontzettend groot hit gescoord. We waren bezig met de Million Sellers uit 67, maar ik wil direct nog even terug gaan naar 1966, maar daarvoor een mededeling.
De meest briljante tent die heet Briljant. En een briljante prijs, vanaf 1,50.
Daar staat namelijk Nowhere Man. Million Sellers 1966, en dat was dan zeer steeds al in Amerika. Daar weet je ook iets van te vertellen.
Ja, dat is nu al geschreven door John Lennon. Hè? Is hier niet zo bijzonder trots op, maar het is wel een bijzonder goed nummer. Persoonlijke mening uiteraard. Maar hij zat er een tijd proberen om een lied te schrijven. Dat lukte hem absoluut niet. En toen ging hij meteen inderdaad op de grond liggen. En dacht, nou ja, ik ben zelf eigenlijk een Nowhere Man. En toen het daarna vond ik nummer 4. Dat is heel wonderlijk als gegaan. Maar dat was echt niet goed.
Oké, we gaan blijven luisteren. Maar Nowhere Man in Amerika 1966, Beatles en Nowhere Man.
Oder eine Revision des Taiwo-Abkommens zu verlangen und die Terroristen unter Kontrolle zu nehmen. Genauso übrigens, wie das in Ägypten und Syrien seit langem und neuerdings auch in Jordanien geschieht. Die libanesische Regierung scheint entschlossen, den zweiten Weg zu gehen. Wenn sie konsequent wird, kann die libanesische Grenze für beide Seiten in Zukunft wieder genauso ruhig sein, wie sie es 20 Jahre lang gewesen ist.
Thank you. Stattfinden. An dieser Tagung sollen die Richtlinien für die künftige gemeinsame Außen- und Wirtschaftspolitik nach dem Beitritt von Großbritannien, Irland, Norwegen und Dänemark festgelegt werden. Eine Zwischenbilanz gibt Ihnen Jörg Thalmann.
Als 1958 die EWG gegründet wurde, war die Absicht klar und wurde sogar in die Präambel des Vertrags geschrieben. In 12 Jahren sollten eine Zollunion und ein gemeinsamer Markt aufgebaut werden. Und diese Leistung, so glaubte man, werde die 6 beteiligten Länder so zusammenschweißen, dass der Weg zum politischen Bundesstaat fast von selber folgen würde. Heute ist die Zollunion perfekt und der gemeinsame Markt funktioniert mehr oder weniger.
Und zwar zusammen mit den vier Ländern, welche der Gemeinschaft 1903 beitreten.
vielleicht ganz Europa zusammenhalten. Dabei wird man schon jetzt gründlich sein und die Briten auf die klare Ergebnisse erwarten. Von 1969 hatte zwar auch unterschiedliche Erwartungen stattgefunden und brachte dann auch unterschiedliche Erwartungen. Aber damals hat der Rest von der Wettbewerb stattgefunden und zwar nicht nur aus dem kleinen neuen Spiel ein paar überraschende Geschenke in Reserve. Es ist nicht sicher, ob er dieses Spiel dieses Jahr wiederholen kann oder nicht. Und seit langem spielt er gegen die supranationale Russland-Struktur beim hartesten Kreis. Alle Briten und Beobachter wissen aber, dass die EWG ohne eine innere Verstärkung nicht als ihren gegen Westen Lage herausgeführt werden kann. Es kommt dazu, dass die Frühjahr nicht hilft, kaum nicht haben lassen, ihren sowieso schon schwierigen Beitritt zu den regelmäßigen Institutionen durch einen Sprung nach vorn noch leicht zu spielen. In dieser komplizierten Gesamtlage wirkt sich auch das diplomatische Großspiel um Europa 1972 an.
Nach längerem Schweigen hat sich nun auch allein zur Erweiterung der EWG geäußert. Die Reaktion Tiranas unterscheidet sich beträchtlich von jeder seiner Verbündeten China. Wir lesen Ihnen einen Beitrag von Lambert Taubinger.
Während die Chinesen und Stiefkarten aus während des Besuches des amerikanischen Präsidenten Nixon in Peking der erweiterten EWG eher positiv gegenüberstehen, wird diese in der albanischen Presse so groß verlangen.
Zwischen dem amerikanischen Imperialismus und dem sowjetischen Sozialimperialismus eine Zone von Messen liege, die potenzielle Verbündete von China darstellen könnten. Peking bezeichnet die Erweiterung der EWG in diesem Sinne als eine Schwächung der Hegemonie der beiden Supermächte Sowjetunion und Vereinigte Staaten. Später sprachen die Chinesen sogar von der vergrößerten EWG als einem Gegengewicht zu den Supermächten. All diese Äußerungen führten schließlich zu Spekulationen, die darin gipfelten, dass die Chinesen unter Umständen eine diplomatische Vertretung in Brüssel anstreben könnten. Das Organ der albanischen kommunistischen Partei, Gerit i Popolit, hingegen vertrat nun in einem Leitartikel einen wesentlich härteren Standpunkt zu dieser Frage als der große Bruder im fernen Osten. Der Artikel, der unter dem Titel EWG ein kompliziertes Gewebe interimperialistischer Widersprüche stand, hielt sich an das Schema der bisherigen Propaganda Albaniens. Er verdammte die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft und den dadurch in etwas greifbarere Nähe gerückten Zusammenschluss Westeuropas auf anderen Gebieten mit scharfen Worten. Es hieß zum Beispiel, dass auf diese neue, nun unter Umständen entstehende Supermacht der Europa genauso wie die beiden anderen Supermächte versuchen werde, auf Kosten der Arbeiter Europas zu wachsen und zu expandieren. Diese Ansicht unterscheidet sich in keiner Weise von jener Parteichef Hoxha. Hoxha rief vor dem 5. Parteikongress der albanischen kommunistischen Partei zu einem kompromisslosen Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus und den sowjetischen Sozialimperialismus auf und betonte, parallel dazu nun auch die neu entstehende Supermacht Europa bekämpft werden müsse. Eine gewisse Divergenz in der Haltung Tiranas und Pekings macht sich in jüngster Zeit, aber auch auf anderen Gebieten immer stärker bemerkbar. Am auffälligsten tritt dies in der Einstellung der beiden verbündeten Staaten zu den antisowjetischen kommunistischen Parteien, den sogenannten marxistisch-leninistischen Parteien, zum Ausdruck. Während nämlich Peking in letzter Zeit diese maoistischen Splitterparteien zwar nicht vollkommen vernachlässigt, aber doch kaum mehr unterstützt, sieht Tirana in diesen Gruppen nach wie vor die einzigen echten Revolutionäre und versichert diese Genossen stets mit besonderem Nachdruck der vollsten Solidarität und Unterstützung des albanischen Volkes. Eine ähnliche Meinungsverschiedenheit ist auch in der albanischen und chinesischen Haltung zu den Ländern und Guerillabewegungen der Dritten Welt festzustellen. Der britische Oppositionsführer Harold Wilson hat gestern die Rede des Premierministers Edward Heath am Sonntagabend in einer Fernsehansprache mit heftiger Kritik an der Regierung beantwortet. Theodor Haller wurde über das Hochdeutsche Gespräch entscheidet eigentlich die Flughafen-Corporation.
Lage der Fernsehen vor das Haus treten, wenn er drastische Mitteilungen im Interesse der ganzen Nation zu machen hat. Wir hofften, sobald seine Erklärungen auch nur eine Andeutung einseitiger Stellungnahme enthalten, offeriert die BBC dem Führer der Opposition auf dessen Wunsch hin dieselbe Gelegenheit mit dem Regierungssprecher.
Premierminister Heath hat am Montag so gesprochen, als bestünde volle Übereinstimmung zwischen der Regierungspolitik zur Bekämpfung der Inflation und den Interessen des ganzen Volkes. Diese Ansicht wird von der Opposition nicht geteilt und folglich war sie nach britischen Gepflogenheiten zu einer Antwort berechtigt. Der Führer der Labour-Partei hat seine 5 Minuten für einen kräftigen polemischen Angriff gegen den Premierminister und dessen Politik verwendet. Er schob ihm die Verantwortung für den Streik der Kohlengrubenarbeiter und die Rationierung der elektrischen Energie zu und damit auch für die Betriebsstilllegungen, die privaten Unannehmlichkeiten und für alles, was besonders kranke und gebrechliche zu erleiden gehabt. Er sei verantwortlich, weil er sich geweigert habe, er rechtzeitig mit der Autorität des Premierministers zu intervenieren, weil er die Stimmung unter den streitenden Auswirkungen auf die Industrie falsch kalkuliert habe. Gleichzeitig beschuldigte er ihn aber nicht nur auf ihre Rechnung, sondern die Auseinandersetzung mit den Gruppenarbeitern. Dabei wäre es auch in der Erfahrung möglich gewesen, die Differenzen schon im November oder Dezember zu legen.
Mr. Pop, Newt Marquardt, präsentiert unsere wöchentliche Radio-Hitparade.